dieses Kapitel 4 des Johannesevangeliums, das hat es mir schon in meiner Jugendzeit angetan. Diese Geschichte fand ich immer schon sehr faszinierend. Damals hauptsächlich deswegen, weil ich da bei der Frau am Jakobsbrunnen so einen Erkenntnisgewinn, so eine Steigerung der Erkenntnis Jesu festgestellt habe. Sie redet ihn am Anfang mit Herr an, dann mit Prophet und schließlich erkennt sie ihn als den Messias. Und dieser Erkenntnisprozess, der hat mich damals schon fasziniert. Als ich dann in meinen Predigten immer wieder mal über Jesus-Geschichten predigte, fiel mir irgendwann auf, Mensch, du interessierst dich ja eigentlich dafür, wie Jesus mit Menschen umgeht. Und genau deshalb hatte ich mir dann auch diese Geschichte noch einmal unter diesem Aspekt angeschaut und vorgenommen. Wie geht Jesus mit Menschen um? Wir werden sehen, Jesus handelt unkonventionell, auf den Menschen ausgerichtet, der da gerade vor ihm steht. Und er gibt sich immer unglaubliche Mühe mit den Menschen, die gerade jetzt vor ihm stehen und entweder ihn anklagen oder was von ihm wollen oder einfach Bedürftige sind. Die Frau hier, die Frau am Jakobsbrunnen, reagiert auf ihn, wie schon gesagt, mit einem Erkenntnisgewinn. Und beide erreichen in diesem Gespräch ihr Ziel. Ich möchte mich in der Predigt mehr auf diese beiden Protagonisten, Jesus und Frau am Jakobsbrunnen, konzentrieren. Die Jünger, dazu komme ich am Schluss noch mal, etwas kürzer diesmal, aber das ganze Kapitel ist ja auch schon so lang, dass ich mich da wirklich etwas zusammenreißen muss. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir auch verstehen, wo Jesus da ist. Der Jakobsbrunnen steht auf dem Land, wo die Samariter wohnen. Die Samariter waren eine besondere Glaubensrichtung. Und das möchte ich, um das für uns alle, die Geschichte für uns alle verständlich zu machen, kurz erläutern, wer die Samaritaner waren. Sie hatten sich nach dem gemeinsamen Stammvater Jakob, den beide, also die Samaritaner und die Juden, für sich in Anspruch nehmen, aus dem Judentum heraus entwickelt, in dem Maße oder in dem Sinne, dass sie sich als die Bewahrer des ursprünglichen Gottesglaubens sahen. Ihre Glaubensgrundlage sind nämlich ausschließlich die 5 Bücher Mose, während die Juden ja auch noch die prophetischen Bücher in der Tora als Gottes Wort anerkennen. Da sie sich im Laufe der Geschichte mit den ihnen 5 angrenzenden Völkern, die andere Götter angebetet haben, auch vermischt haben, werden sie von den Juden meistens gering geschätzt. Und deshalb durften sie sich auch nicht an dem Wiederaufbau des Tempels beteiligen. Das hatte ihnen Nehemia und Esra damals verboten. Und so suchten sie sich eine neue Anbetungsstätte. Und das war der Berg Garisim. Dieser Berg oder am Fuße dieses Berges liegt der Jakobsbrunnen und die Stadt Sichem. Und der Jakobsbrunnen, der existiert auch heute noch, da ist eine Kirche drüber gebaut worden. Und der steht in der heutigen Stadt Nablus im Westjordanland. Kennen wir vielleicht so aus den Nachrichten. Ist kein ganz leichtes Terrain heutzutage. Und auch die Samaritaner erwarteten einen Messias, einen Gesalbten, der aber im Unterschied zu den Juden aus dem Stamm Josef hervorgehen sollte. Die Juden glaubten ja, dass er aus dem Stamm Juda hervorgeht. Und die Samaritaner glaubten, dass der neue Messias, genau wie Mose, auch ein Prophet sein würde, während die Juden ja von dem Messias als einem König sprechen. Die Samaritaner sprechen also von einem Propheten, der da kommen soll als Messias. Und sie erwarteten in dem Messias einen Wiederhersteller, der den religiösen Zustand des alten Israels wiederherstellen würde. Dass also der Glaube und das Umfeld der Samaritaner und auch der Frau, die Jesus da am Jakobsbrunnen trifft auf seiner Durchreise. Und Jakobsbrunnen, das hat auch eine besondere Bewandtnis. Jakob ist ja, hatte ich eben erwähnt, der gemeinsame Stammvater der Samaritaner und der Juden. Also ist der Jakobsbrunnen quasi ein Treffpunkt, wo diese beiden so unterschiedlichen Personen noch eine Gemeinsamkeit haben, auf gemeinsamer Grundlage stehen. Jakob hat für beide Völker bzw. Glaubensrichtung eine gemeinsame große Bedeutung. Er ist also ein Ort der Gemeinsamkeit, dieser Jakobsbrunnen. Aber da hört die Gemeinsamkeit schon auf. Ein Jude spricht nicht mit einem Samaritaner. Und ein Mann spricht nicht mit einer Frau. Und ein jüdischer Mann spricht schon gar nicht mit einer samaritanischen Frau. Und außerdem, wenn eine Frau in der Mittagshitze zum Brunnen geht, dann kann irgendetwas mit ihr nicht stimmen. Dann ist sie nämlich schon gesellschaftlich ausgegrenzt. Und mit so einer Frau spricht ein Jude schon überhaupt nicht. Jesus schon. Jesus geht zu Menschen, für die sich sonst niemand interessiert. Er überwindet bzw. ignoriert dabei allgemeingültige Anstandsregeln, Klassenunterschiede, Geschlechterunterschiede, Kulturunterschiede. Jesus geht zu denen, die ihn brauchen, die ihn ganz besonders brauchen, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht wissen. Der einzelne Mensch ist Jesus wichtig und dafür ignoriert er Unterschiede und Grenzen. Anders als dass Jesus diese Frau dort anspricht, wäre ein Gespräch nie entstanden. Denn die Frau weiß genau, wer da sitzt und was sie von einem jüdischen Mann zu erwarten hat und was sie darf bzw. nicht darf. Sie hätte niemals ein Gespräch beginnen können. Jesus, so wird es berichtet, ist müde und durstig. Er ist bedürftig. Er kommt hat eine Reise hinter sich, Mittagshitze. Er ist bedürftig. Allein das zu beschreiben, ist schon ungewöhnlich im Johannesevangelium. Denn das Johannesevangelium ist geschrieben, um Glauben an den Sohn Gottes zu wecken. Da ist es irgendwie nicht opportun, den als so müde, schlapp, durstig zu beschreiben. Aber die Frau ist Expertin für diese Art Bedürftigkeit, denn sie versucht ja gerade aus diesem Brunnen Wasser zu schöpfen. Den Durst nach dem Wasser, das wir aus unserem Wasserhahn kennen, den kann sie stillen. Und das ist der Gesprächseinstieg. Jesus macht sich hier der Frau gegenüber zu einer Bedürftigen, dem sie helfen kann. Das ist der Gesprächseinstieg. Und diesen offensichtlichen Grund muss es geben. Sonst ist diese Kontaktaufnahme gar nicht erklärbar. Und die Frau sagt das, spricht das ja auch aus. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Sie ist sich ihrer Stellung sehr bewusst. Jesus steigt dann sofort voll ein. Er provoziert. Wenn du wirklich wüsstest, wer hier vor dir sitzt, also nicht nur ein jüdischer Mann, ne? Dann wären dir auch alle Grenzen, Regeln und Unterschiede egal und du würdest mich fragen, was ich für dich tun kann. Mit anderen Worten, dann würde die Frau ihre Bedürftigkeit auch erkennen. Sie braucht Jesus, um ihr Leben wieder neu zu ordnen, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben. Jesus bleibt auf dieser Metaebene und für einen Gesprächsbeginn erscheint das irgendwie auch unverständlich, auf jeden Fall erklärungsbedürftig. Aber vielleicht ist es ja auch gerade das, was ein Nachfragen ermöglicht. Vielleicht ist es ja auch Gesprächstaktik, um das Gespräch nicht abbrechen zu lassen, sondern Nachfrage herauszufordern, Interesse zu wecken. Das Gespräch an sich ist zu wertvoll, um es wieder aufzugeben, wieder abbrechen zu lassen. Also sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer hier vor dir sitzt, dann hättest du ihm um lebendiges Wasser, lebendiges Quellwasser gebeten. Also Jesus antwortet auf so einer Metaebene, lebendiges Quellwasser, was soll das sein? Das erklärt sich für uns ja auch nicht sofort und direkt. Von manchen Auslegern wird die Frau mit ihrer Antwort als etwas dumm dargestellt, weil sie nicht auf diese Metaebene antwortet, sondern auf das Offensichtliche, das Sichtbare. Denn sie sagt, Jesus, du hast doch keinen Eimer, also du kannst überhaupt kein Wasser aus dem Brunnen schöpfen, also kann dir auch keiner Quellwasser geben. Aber ehrlich gesagt, auf das Offensichtliche zu antworten, obwohl da irgend so eine Metaebene angesprochen ist, das mache ich auch manchmal in Gesprächen. Selbst wenn ich in einem Gespräch sehr schnell weiß, worum es so gehen könnte, was gemeint sein könnte, ist mir doch der Inhalt dann oft zu wichtig, um auf meine innere Vermutung hin dann weiterzusprechen. Dann will ich es genau wissen von meinem Gegenüber. Ich will quasi 100% genau gesagt bekommen, was ich schon vermutet hatte. Ich will eine Erklärung, bevor ich weiterdenke oder auch weiterhelfe, je nachdem. Der andere soll sich mir erklären und nicht im Nebulösen bleiben. Ich will sicher sein. Gerade dann, wenn es wichtig ist. Und die Samaritanerin muss dafür nachfragen, wenn sie es genau wissen will. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Sie muss nachfragen. Und Jesu Gesprächstaktik geht hier also auf. Und dieses scheinbare aneinander vorbeireden, das geht auch jetzt noch ein bisschen weiter. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen, sagt Jesus. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und dann sagt die Frau, Herr, bitte gib mir von dem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Also sie bleibt hartnäckig bei ihrem Wasserholen mit dem Eimer. Aber was ist dieses lebendige Wasser, das aus der Quelle kommt? Aus der Quelle, da kommt das Quelle heißt für uns, da kommt was aus dem Ursprung. Und diese Quelle ist Gott, völlig rein, völlig ursprünglich. Und mit ihm Jesus. Jesus ist die Quelle, der Ursprung dieses Wassers. Und die jüdischen Gelehrten, die sprechen auch von Gottes Wort als Wasser. Und was ist Jesus nichts anderes als Gottes lebendig gewordenes Wort? Für uns lebendig gewordenes Wort. Und so ist die Begrifflichkeit über das lebendige Quellwasser, das lebendige Wort Gottes, letztendlich Jesus selbst. Wenn du dieses lebendige Wasser, wenn du mich, Jesus, in dir aufnimmst, dann wirst du nie wieder Durst haben und es wird dich zum ewigen Leben führen. Soweit zu unserer Begriffserklärung, was das lebendige Quellwasser angeht. Die eine will es genau wissen und bleibt immer noch, ich habe es ja eben gesagt, auf dieser sichtbaren Ebene. Und der andere fordert sie durch scheinbar unverständliche Aussagen auf einer übertragenen Ebene zum Nachfragen heraus. Und damit dieses umeinander herschleichen nicht immer so weitergeht, macht Jesus einen neuen Vorstoß. Phase 2 sozusagen, Themenwechsel. Er wird persönlich. Er geht auf die Lebensumstände dieser Frau ein. Geh und ruf deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Erste Entwicklungsstufe, Erkenntnisstufe erreicht. Jesus konfrontiert die Frau mit ihren Lebensumständen, die sie zu einer Ausgegrenzten machen. Sonst müsste sie ja jetzt nicht in der Mittagshitze da sitzen und schöpfen. Sie lebt mit einem Mann unverheiratet zusammen. Das kam damals dem Vorwurf der Prostitution gleich. Und mit 5 Männern war sie scheinbar vorher schon verheiratet. Das jüdische Recht erlaubt 3. Ein weiterer Grund, von Juden verachtet zu werden. All das weiß Jesus. Er zeigt ihr, dass er über sie Bescheid weiß, obwohl sie sich vorher nicht kannten. Und die Frau ist ehrlich. Sie streitet das überhaupt gar nicht ab. Vielleicht hat Jesus mit seinem Interesse schon Vertrauen geweckt bei ihr. Und dann, als sie das ehrlich zugeben kann, kommt ja dieser Erkenntnisgewinn, ja, Herr, du bist ein Prophet. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, was wir eben über die Samaritaner dachten, wie der Messias kommen würde, würde er als Prophet kommen. Also da steckte schon eine begründete Ahnung drin, was Jesus sein könnte. Und jetzt kommt wieder ein Themenwechsel, aber diesmal von der Frau ausgehend. Die Frau möchte es nun wirklich noch genauer wissen. Sie ist neugierig geworden. Da vor ihr sitzt ein Prophet, der könnte der Messias sein. Und jetzt will sie was über die Anbetung Gottes wissen und geht wieder von dem Offensichtlichen und Bekannten aus. Gott wohnt für die Juden im Tempel. Und die Samaritaner beten ihn auf dem Berg Gerizim an, oberhalb des Jakobsbrunnens. Und sie will jetzt wissen, was richtig ist. Wo kann sie denn Gott treffen? Und dann erklärt ihr Jesus, dass Vers 23, die Zeit wird kommen, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus erklärt ihr hier, es kommt nicht darauf an, wo die Menschen Gott anbeten, sondern mit welcher inneren Haltung sie ihn anbeten. Denn Anbetung ist ein Beziehungsgeschehen, das völlig ortsungebunden ist. Das, was für uns heute so selbstverständlich ist, war eine Revolution damals. Das war was ganz Neues, Gott nicht nur im Tempel in Jerusalem zu finden oder auf dem Berg Gerizim, sondern ihn überall anbeten zu können, weil es auf die innere Beziehung zu ihm ankommt. Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was bedeutet das? Ihn im Geist anbeten. Gottes Geist zeigt uns seine Persönlichkeit, seinen Wesenskern. Und er möchte, dass unser Wesenskern, unser Geist, sich mit seinem Geist verbindet. Dass wir ihn seinem Wesen entsprechend anbeten. Im selben Geist, quasi in Übereinstimmung mit ihm, wesensähnlich mit ihm umgehen, mit ihm Beziehung haben, mit ihm Kontakt haben, in diesem Geist, im Geist der Übereinstimmung zwischen uns und ihm, ihn anbeten. Das heißt, sie soll ihn mit ihrem inneren Wesen, ihrem inneren Kern suchen und anbeten. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Nicht mit einer äußeren Form oder an einem besonderen Ort gebunden. Das alles erklärt Jesus der Frau, den Weg zu Gott, zu einer tiefen Beziehung mit ihm. Das ist es, was er ihr klar machen möchte. Und dann sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommt. Hier spricht sie schon das erste Mal dieses Wort Messias aus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Ja, hallo? Jesus erklärt und erklärt und erklärt und sie tastet sich immer noch vorsichtig voran. Was ist ja auch so wichtig. Sie spricht von ihrem Glauben, dass der Messias einmal kommen wird und alles erklären wird. Letztendlich muss sie schon mitbekommen haben, wer da vor ihr steht. Sie hat schließlich eine Erklärung nach der anderen bekommen, aber sie fordert, dass Jesus sich ihr als Messias offenbart. Und er tut es. Er offenbart sich ihr als Messias, denn er sagt, du sprichst mit ihm, ich bin es. Also sie hatte auch eine Gesprächstaktik durch ihr genau wissen wollen und nicht auf Halbwahrheiten, auf Vermutungen, auf irgendwas bauend. Sie wollte es von Jesus hören. Sie wollte hören, dass er sagt, ich bin der Messias. Und das hat sie erreicht. Er hat es getan. Er hat sich ihr offenbart. Jetzt ist es heraus, jetzt weiß sie es sicher aus seinem eigenen Mund. Und dann, im spannendsten Moment der Geschichte, wo eigentlich noch so vieles nachzufragen ist, so Kleinigkeiten, weil man übersprudeln möchte, Schnitt, Klappe, Film aus, Auftritt Jünger. So, irgendwie ist das wie eine kalte Dusche in dem Text, finde ich. Und an dieser Stelle möchte ich die Jünger auch hier im Moment noch aussparen und ein bisschen nach hinten schieben und gucken, wie es mit der Frau jetzt am Ende der Geschichte weitergegangen ist. Da offenbart sich Jesus ihr und sie rennt sofort los zu den anderen Menschen am Ort. Ihre bisherige Ausgegrenztheit scheint keine Rolle mehr zu spielen. Sie rennt los und berichtet, was ihr widerfahren ist. Also sie hat diese Erkenntnis, da ist Gottes Sohn, das ist der Messias. Und sie hat so diese erste brennende Liebe. Und mit dieser brennenden Liebe rennt sie los zu denen aus ihrem Ort, die sie selbst ausgegrenzt haben. Und was passiert? Diese Frau, die niemand sehen wollte, die niemand hören wollte, die hören auf diese Frau. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus aufgrund von so einer Frau, aufgrund dessen, was sie da erzählt hat. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Dann baten die Leute, Jesus noch weiter zu bleiben. Er predigte noch weiter. Und sie konnten von Jesus selbst hören, erfahren, was er zu sagen hat. Und glaubten auf sein Wort hin, dass er der Retter der Welt ist. Was Besseres kann doch kaum passieren. Da ist eine ausgegrenzte Frau. Jesus bemüht sich um sie. Sie erkennt ihn als den Messias und tut das, was wir in der Nachfolge tun sollten. Sie rennt los, um diese Botschaft weiterzutragen und ihre Freude zu teilen. Und was für ein Unterschied. Am Anfang die ausgegrenzte Frau. Und jetzt hören die Menschen ihres Dorfes auf sie und bilden eine Gemeinschaft mit ihr und Jesus. Und all das, weil Jesus sich um einen Menschen gekümmert hat, sich ihm offenbart hat, einem Menschen, den niemand wollte, den niemand sah und der scheinbar wertlos war. Weil Jesus sich interessiert hat und Beziehung aufgebaut hat, Fragen beantwortet hat, auf ihre Kultur und Art eingegangen ist. Deshalb konnte das so passieren. Eine Frau in Gemeinschaft, jetzt mit Gott, mit Jesus und nicht mehr ausgegrenzt. Ein kurzes Wort noch zu den Jüngern. Die kommen nicht ganz so gut weg. Ihnen wird allerdings auch nur ungefähr 11 Verse zugedacht. Die Frau hat immerhin 32 oder so, also ein Verhältnis von 1:3. Da kann man jetzt auch nicht so viele Worte machen und so viel erklären. Was mir aufgefallen ist bei den Jüngern, sie zeigen sich so ein bisschen begriffsstutzig, obwohl sie schon so lange mit Jesus unterwegs sind. Und vielleicht finden wir uns da ja auch wieder. Wir sind auch schon lange mit Jesus unterwegs und sind manchmal auch ein bisschen begriffsstutzig. Obwohl wir schon von ihm gelernt haben und ihm nachfolgen wollen. Und sie haben Essen mitgebracht. Bei der Frau ging es ums Trinken, jetzt bei den Jüngern geht es ums Essen. Bei der Frau ging es um das lebendige Wasser, das Jesus selbst ist und in die Ewigkeit führt. Hier geht es ums Essen. Und auch hier gibt es diese Metaebene und das Offensichtliche zwischen Jüngern und Jesus. Und ich will nur einen Vers hier nochmal herausnehmen, wo es tatsächlich ums Essen geht, um die Metaebene des Essens. Jesus erwidert hier seinen Jüngern, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Seine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Was ist Nahrung? Nahrung ist lebensnotwendig. Nahrung nehmen wir in uns auf. Ohne Nahrung können wir nicht leben. Und die Nahrung, die hier gemeint ist, ist Lebensinhalt. Denn die Nahrung ist, den Willen zu tun, dessen, der mich gesandt hat. Also das zu tun, wofür ich beauftragt wurde, ist Nahrung. Und damit ist Nahrung Lebensinhalt. Also mein Lebensinhalt ist es, das zu tun, was mein Vater Gott mir aufgetragen hat, sein Werk zu vollenden. Jesus beschreibt sich hier als jemand, dessen Lebensinhalt und ist, Gottes Auftragserfüller zu sein. Und damit beschreibt er auch für uns, was es heißt, Nachfolger zu sein. Nämlich seinen Auftrag, den Auftrag unseres Bruders, unseres Herrn Jesus mitzutragen. Wenn wir ihn lieben, tragen wir seinen Auftrag mit und gehen mit ihm in die Nachfolge und gehen in seine Nachfolge. Das mit der Ernte will ich jetzt nicht noch erklären. Das predige ich nächste Woche in Brühl. Also über diese Jesus-Begegnung, Jesus-Jünger, werde ich nächste Woche in Brühl predigen und da den Fokus drauf legen. Das wird jetzt hier zu weit führen. In der Begegnung mit der Frau erklärt er, wer er ist, dass er die Quelle ist, die zu Gott führt und ins ewige Leben. Und mit den Jüngern, in der Geschichte mit den Jüngern, erklärt er, wie das Leben danach aussieht, dass wir einen Auftrag haben, nicht nur in der ersten brennenden Liebe hinauszurennen, sondern dass wir einen Auftrag von Gott haben, der Lebensinhalt ist, nämlich seinen Willen tun, dessen, der mich gesandt hat und dessen Werk hier auf Erden vollenden. Lasst uns Jesus nachfolgen und es ihm gleich tun, nämlich den Menschen zugewandt zeigen, wer die Quelle des Lebens ist. Und lasst uns mit ihm und für ihn unseren Auftrag erfüllen. Das soll unsere Nahrung und unser Lebensinhalt sein. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.